Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 349 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 287. Und wir wiederholen jetzt, das ist die letzte der fünf Folgen, was wir in den letzten Jahren an hochinteressanten Folgen hatten, die in Teilen viele hundert Abrufe hatten. Und wir nehmen diesmal die Folge 277, also vor rund zwei Jahren. Karl Kraus, die Sprache. Und am Mikrofon sind sowohl Ralf Blenz, das bin ich, als auch Elmar Dott, promovierter Philosoph. Autor ist Karl Kraus. Karl Kraus ist ein Österreicher gewesen, der eine Zeitschrift herausgegeben hat. Ein wirklich sehr namhafter Österreicher in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wir werden aus seinem Buch lesen. Das Buch heißt Die Sprache. Ja, und ist natürlich erschienen in meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Und das Buch kostet 20 Euro. Und Vorwortschreiber ist Elmar Dott. Den werden wir am Ende dieses einen Podcasts, des ersten, also auch hören. Wir springen mal mitten rein in das, was Karl Kraus uns zu erzählen hat. Es geht immer um die Kritik an Sprache. Überschrift heißt Etwas, wovor man zurückschreckt. Geschrieben hat das 1927. Etwas, wovor man zurückschreckt, dürfte die Enthüllung sein, dass diese Form richtig ist. Während im Gegenteil kein Autor davor zurückschreckt, dass er vor etwas zurückschreckt. Vielleicht sich, aber nicht mich. Er erschrickt, ganz mit Recht, wenn ich ihn auf diese Analogie verweise, und er bleibt erschrocken. Wenn ich wünsche, ihn auch zurückgeschrocken zu sehen und nicht zurückgeschreckt, diese falsche Form zu gebrauchen. Doch nie schrak er vor ihr, stets schreckte er vor der richtigen zurück. Wenn Sie vor etwas zurückschrecken, bewahren Sie noch Haltung, denn im Plural zeigt sich's nicht, ob sie stark oder schwach konstruiert sind. Freilich auch nur im Präsens. Schon im Imperfektum werden sie transitiv gestimmt. Schrick nicht zurück, möchte ich jedem zurufen, wenn er schreckt, statt dass er schräke. Unerschrocken wie ich bin, aber auch durch keinen Misserfolg so leicht erschreckt, gebe ich den Versuch nicht auf, abzuschrecken. Wiewohl es ein altes, nicht erst durch die journalistische Schreckensherrschaft befestigtes Übel ist und vielleicht Jean-Paul der einzige Autor, der davor zurückschrak. Wenn ich die Deutschschreibenden davor zurückgeschreckt haben werde, so will ich ihnen den Stolz lassen, dass sie von selbst zurückgeschrocken sind. Ja, und liebe Zuhörer, Sie merken schon, das muss man wirklich sich zweimal oder dreimal anhören. Es ist unglaublich, wie feinfühlig er mit Sprache umgeht. Ein zweites kleines Beispiel. Ohne dass ein Mann zum Beispiel aus innerster, gleichgeschlechtlicher Einfühlung nachempfand, weshalb er als Mann geliebt werde, blieb er roh und ungefüge. Er nimmt jetzt Rekurs auf Franz Werfel. Werfel bedarf der Sprachlehre. Die Welt des Begriffs ohne enthält mehr Geheimnisse, als sich sämtliche Mitglieder einer preußischen Dichterakademie träumen lassen, in welche nur Leute aufgenommen werden, die keiner Beziehung zur Sprache verdächtigt sind und sich auch sonst über ihr Metier wenig Gedanken machen. Unser Dichter, Werfel, drückt so ziemlich das Gegenteil von dem aus, was er sagen wollte. Er wollte sagen, wenn ein Mann nicht gleichgeschlechtlich empfinden kann, bleibt er roh. Er verwechselt sine und sie non. Ohne solches enthält freilich jene beiden Möglichkeiten, zwischen denen annähernd die Spannweite besteht wie zwischen wiewohl nicht und weil nicht. Es geht also, ohne gleichgeschlechtliches Empfinden bleibt der Mann roh. Mit der Auflösung in den Infinitiv, ohne gleichgeschlechtlich zu empfinden bleibt der Mann roh, hapert es schon. Ganz unmöglich. Ohne dass er, da kommt ungefähr das Gegenteil des Sinnes heraus, nämlich die Anschauung jener, die gleichgeschlechtliches Empfinden für ein Minus halten. Eben ein solcher könnte sagen, ohne dass X gleichgeschlechtlich empfindet, ist er roh. Nämlich, wiewohl er nicht homosexuell ist, welche Eigenschaft doch allein schon für Rohheit spricht. Unser Dichter Franz Werfel will aber sagen, weil er, oder wenn er, nicht homosexuell ist, bleibt er roh. Das Wort ohne bezeichnet sowohl eine Bedingung wie eine Ausschließung. Nur im zweiten Begriff ist das Auflösen möglich. Ohne Presse wäre er nicht berühmt. Da kann ich keineswegs verwandeln, ohne dass er die Presse hätte, wäre er nicht berühmt, sondern nur, wenn er die Presse nicht hätte, wäre er nicht berühmt. Das andere hieße, er braucht gar nicht die Presse zum Unberühmtsein, er ist es sowieso. Dagegen zum Beispiel, ich bin berühmt ohne Presse, da kann ich verwandeln, ich bin berühmt, ohne die Presse zu haben, oder ohne dass ich sie habe, also wie wohl. Freilich auch hier, weil. Ohne es noch deutlicher machen zu müssen, lasse ich gegenüber so kleinlichen Ausstellungen, die doch am Weltruhm nichts ändern können, den Einwand des Dichters zu, ohne dass sie die ganze Barbara gelesen haben, können sie nicht wissen, dass sie ein Kunstwerk ist. Ich repliziere aber, ohne mehr als dieses eine Kapitel gelesen zu haben, weiß ich, dass sie Schund ist. In diesem einen auch Schmutz. Ja, man kann das eigentlich nur wirklich vor sich sehen in diesem Buch Karl Kraus, die Sprache. Und wir widmen uns jetzt mal dem Vorwort. Wir zitieren aus der Folge 232 von Elmar Dott, der aus seinem Vorwort liest. Elmar Dott ist promovierter Philosoph und wir hören jetzt ein paar Minuten zu.
Der österreichische Schriftsteller Karl Kraus, 1874 bis 1936, gilt als einer der bedeutendsten Sprach- und Kulturkritiker, dessen Aktualität bis in unsere Zeit ungebrochen hineinreicht. Seine vielfältigen Aktivitäten konzentrierten sich auf die Bedeutung der Sprache. Die Sprache war der Titel des Werkes, an dem er bis zuletzt arbeitete und welches ein Jahr nach seinem Tod 1937 posthum erschien. Was Kraus die Verlotterung der Sprache nannte, war für ihn nicht nur ein im engeren Sinne philologisches Problem, sondern Ausdruck von Korruption, Unwahrhaftigkeit im Denken und von Verfallserscheinungen in Kultur und Gesellschaft insgesamt. In der Sprache sah er nicht nur ein Kommunikationsmittel für beliebige Zwecke, sondern einen ästhetischen Wert, in dem sich Form und Inhalt zu einem wahrhaftigen Ausdruck des Denkens vereinigen sollten. Kraus' Neigung zur Beschäftigung mit sprachlichen, künstlerischen und kulturellen Fragen wurde ihm nicht durch seine familiäre Herkunft mitgegeben. Als Sohn eines jüdischen Kaufmanns und Fabrikanten in Jitschin, Böhmen, geboren, zog er mit seinen Eltern 1877 nach Wien, wo er das Gymnasium besuchte und das Abitur ablegte. Seine Immatrikulation an der juristischen Fakultät in Wien entsprach den Erwartungen des Elternhauses. Doch schon nach wenigen Semestern wechselte er die Fakultät und hörte sich Philosophie- und Germanistikvorlesungen an, ohne auch diese Fächer mit einem Examen abzuschließen. Mehr interessierten ihn eigene literarische Versuche und journalistische Arbeiten für verschiedene Zeitungen sowie Auftritte in Theatern, wobei sein schauspielerisches Talent und seine Fähigkeit zum satirischen Imitieren von Personen hervortraten. Schließlich gründete Kraus 1899 seine eigene, in unregelmäßiger Folge erschienene Zeitschrift Die Fackel, in der sich sein kolossales Lebenswerk mit 37 in Wien gedruckten Jahrgängen, 922 Nummern und insgesamt 30.000 Seiten zentrierte, zu 5/6 von ihm selbst geschrieben. Diese Zeitschrift wurde das Organ für seinen Kampf gegen Missbrauch und Verlogenheit der Sprache, für deren Niedergang Kraus vor allem die Journalisten anprangerte. Der Schmuck, ein wohl dem Jiddischen entlehntes Wort, bezeichnete für ihn den gesinnungslosen Zeitungsschreiber, der in seinem Tagesgeschäft nur auf persönlichen Vorteil und Bezahlung bedacht ist und dafür seine Bildung und sprachliche Kompetenz missbraucht. Sprechen und Denken sind eins, heißt es in dem Text »Die grammatikalische Pest« in Kraus die Sprache. Zitat: »Und die Schmöcke sprechen so korrupt, wie sie denken und schreiben, so haben sie gelernt, soll's sein, wie sie sprechen.« Dabei beruhte Kraus' harsche Kritik an Presse und Journalismus nicht auf der heute berüchtigten Pauschaldiffamierung einer Lügenpresse, sondern dem Ergebnis von akribisch durchgeführten Einzelanalysen sprachlich verschleierter Inhumanität. In dieser Hinsicht sind Kraus' Aufsätze zu Sprachkritik und Sprachlehre auch vorbildlich für eine heutige vorurteilsfreie Medienkritik. Die für unseren Band ausgewählten Texte waren ursprünglich in Kraus' Zeitschrift Die Fackel veröffentlichte Aufsätze, die er in seinem letzten Werk Die Sprache zusammenstellte.
Tja, und wir haben das Buch damit begonnen. Wir haben aus diesem sehr dicken Werk Die Sprache Teile rausgegriffen und wir haben dem ein Motto vorangestellt. Und Elmar, sag uns doch nochmal gerade, was ist eigentlich das Motto von Karl Kraus?
Ja, der erste mit Motto betitelte Abschnitt ist besonders wichtig, weil er den Ton angibt und die Sprachskepsis hervorhebt, die Kraus grundsätzlich auch gegenüber seinen eigenen Sprachbetrachtungen und Sprachanweisungen aufrechterhielt. Nach Zitaten von Goethe, Wilhelm von Humboldt und Schopenhauer bringt Kraus zwei eigene, nur mit seiner bescheidenen Initiale K gezeichnete Äußerungen. Die erste lautet: Mein Sprachglaube zweifelt vor allen Wegen, die nach Rom führen. Wenn wir später in anderen seiner Aufsätze allzu selbstsicher und dogmatisch klingende Wendungen zu Sprachkritik und Sprachlehre lesen, möge dieses vorausgeschickte Motto wie ein Disclaimer bei Vertragstexten nicht vergessen werden, auch wenn Kraus sich immer mehr als unumstößliche Autorität in Fragen von Sprach- und Kulturkritik betrachtete. Die Fackel wurde zu einer höchstrichterlichen Instanz, die keinen Widerspruch duldete. Auf ihrem Umschlag trug sie den Hinweis, schließlich in vergrößerter Schrift: Die Zusendung von Büchern, Zeitschriften, Einladungen, Ausschnitten, Drucksachen, Manuskripten oder brieflichen Mitteilungen irgendwelcher Art ist unerwünscht. Antwort oder Rücksendung erfolgt in keinem Falle. Kraus' 700 Vorträge, die er hauptsächlich in Wien, aber auch Berlin, Prag, München und Paris hielt, zeigten die Faszination, mit der er auch Zuhörer in seinen Bann schlug. Ein geradezu bedenklich klingendes Beispiel findet sich in Elias Canettis Roman Die Fackel im Ohr, Lebensgeschichte 1921 bis 1931. Ich zitiere: Jeder seiner Sätze war eine Forderung. Wenn man ihr nicht nachkam, hatte man dort nichts zu suchen. Seit anderthalb Jahren ging ich in jede Vorlesung und war davon erfüllt wie von einer Bibel. An keinem seiner Worte zweifelte ich, nie unter keinen Umständen hätte ich ihm zuwidergehandelt. Er war meine Gesinnung, er war meine Kraft, nur bei ihm fand man Gerechtigkeit, nein, man fand sie nicht. Er, nämlich Karl Kraus, war sie. Ein Runzeln seiner Stirn und ich hätte mit dem besten Freund gebrochen, ein Wink und ich hätte mich für ihn ins Feuer gestürzt.
Das war also der berühmte Elias Canetti. Das Zitat ist damit zu Ende.
Zitat Ende. Aber er musste eine Persönlichkeit wie Karl Kraus polarisieren. Er wurde Zielscheibe heftiger, im damaligen Wien üblicher, antisemitischer Angriffe und sogar tätlicher Übergriffe. Die Wiener Presselandschaft war um die Wende zum 20. Jahrhundert in zwei Lager gespalten. Eine antisemitische, christlich-sozial- oder deutsch-nationale Presse einerseits und eine bedeutendere, besser geschriebene, liberale Presse, die sich weitgehend unter dem Einfluss jüdischer Journalisten und Verleger befand. Da diese Presse wesentlich einflussreicher war, wurde sie der Hauptgegner von Karl Kraus, der weder hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zur jüdischen Religion, zeitweilig konvertierte er zum Katholizismus, noch in politischer Hinsicht auf Mitgliedschaft bedacht war und sich von solchen äußeren Bindungen eines Parteigängers innerlich freimachte. Führendes Organ in der liberalen Presse und ihrer Zielgruppe des arrivierten Bürgertums war die Neue Freie Presse, noch als die Presse im heutigen Österreich publiziert, für die Kraus zunächst selbst kurze Zeit geschrieben hatte. Der Abschnitt Die Neue Freie Presse erteilt Sprachlehre gibt hiervon einen Eindruck. Zusammen mit den vier mit Sprachlehre betitelten Textsammlungen, die in der hier vorliegenden Ausgabe mit Kürzung des Quelltextes zusammengefasst worden sind. In diesen Beiträgen zur Sprachlehre zeigt sich an der Neuen Freien Presse entnommenen Zitaten, wie Kraus die Sprache als eine kostbare Perle immer wieder hin und her wendet, sie wie einen Diamanten in die angemessene und schöne Form zu schleifen bemüht ist, in der, wie Hegel es als Ziel des philosophischen Erkennens gefordert hat, die wahre Bewegung des Satzes zum Ausdruck kommen soll. Doch Kraus war kein Philosoph, der systematisch zwischen verschiedenen Ebenen der Sprache unterschied, die vielleicht getrennt bleiben müssen. Für ihn sollten Form und Inhalt zueinander finden, der Geist des Menschen in der Sprache seinen angemessenen Ausdruck erhalten, denn sonst verliert sie sich für diesen kompromisslosen Sprachkritiker in Äußerlichkeiten, journalistischen Phrasen und schönrednerischem Wortgeklingel. Durchweg ging es Kraus um den Geist der Sprache, den die bloße Phrase und das emotional aufgeladene Klischee verfälschen und abtöten. Gerade im Ersten Weltkrieg, dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wurde für Kraus das Unheil der Phrase manifest. Insbesondere die Presse war es für ihn, der er die Schuld an dem Ausbruch des Krieges und der Kriegsbegeisterung in einseitiger polemischer Zuspitzung gab. Die Journalisten waren die pseudo-intellektuellen Schreibtischtäter und Kriegshetzer, die nationalistische Feindseligkeiten aufstachelten, aber in aller Regel nicht Elend und Tod in den Schützengräben zu erleiden hatten. Seit Kriegsbeginn war Kraus vehementer und konsequenter Pazifist, wiewohl er vor dem Krieg durchaus konservative Positionen vertreten und in der Monarchie eine wertvolle Ordnungsmacht erblickt hatte. Aber nun sah er den letzten Rest von Humanität verschwinden und bot all seine satirische Schärfe auf, um in Anspielung auf die deutsche Entwicklung des Giftgases mit der chlorreichen Offensive die Verschränkung von Kriegsphrasen und Technisierung des Mordens zu kritisieren. Zitat aus einer Biografie: Die Fackel war die einzige Zeitschrift Cisleithaniens, also der westlichen Hälfte der KOK-Monarchie, die der allgemeinen Zustimmung zum Krieg Paroli bot. Und ihr Herausgeber erreichte im Verlauf des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit den Höhepunkt seiner Wirkung in Österreich. Am 2. Februar 1919 versammelte der große Konzerthaussaal 2000 Hörer, die dem Vorleser, nämlich Karl Kraus, für dessen Haltung im Krieg dankten. Zitat Ende. Mit dem Ersten Weltkrieg ahnte Kraus schon kommende Kriege voraus, und in diesem Jahr 2024, in dem ich dieses Vorwort vortrage, haben seine apokalyptischen Visionen leider nichts von ihrer bedrückenden Warnung verloren. Kraus während des Weltkrieges erarbeitet das dokumentarisches Monumentaldrama »Die letzten Tage der Menschheit«, 1922 veröffentlicht, zeigt anhand einer Fülle von Zitaten aus dem Journalismus und Beispielen aus dem Alltag, wie es zu der Katastrophe des Ersten Weltkrieges kommen konnte und wie die immerwährende Gefahr besteht, dass die Saat der menschenfeindlichen Phrase verstreut wird.
Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Kommen Sie gut durch diese Woche und empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ralf Plenz aus Hamburg grüßt ganz herzlich.